Herzlich willkommen zu Komma und D, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und natürlich wieder mit dabei in einem türkisfarbenen Pullover mit khakifarbener Hose. Gehst du heute noch zum Golf spielen? Dirk Schwitzke.
Ich komme gerade vom Golf.
Ach so, alles klar. gut Karten, ja.
Mindestens. Ich habe gehört, der Club der Golfplatz Falkenstein hier soll immer als einer der besten in Deutschland gerankt werden. Aber meine derzeitige Klamotte ist nicht darauf abgestimmt. So. Ich freue mich aber auch hier zu sein.
Ja, sehr schön.
Zum Thema zurückzukommen.
So soll es ja auch sein im Endeffekt, genau. Ja, wir haben eine wilde Handelswoche eigentlich hinter uns. Es gab ganz spannend, immer wenn wir irgendwie den Podcast hier freitags oder beziehungsweise freitags, wenn der publiziert wird, dann passiert immer irgendwas. Vielleicht sollten wir mal, keine Ahnung, kann man da drauf irgendwelche Trades machen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, letzte Woche tatsächlich, der Podcast ging online und wir hatten den TechCrunch. Davor war ja das Attentat auf Trump. Gut, das war am Wochenende. Mal sehen, was dieses Wochenende so oder diese Woche so passiert. Wir haben ja auf jeden Fall auch dahingehend spannende Tage hinter uns gehabt, weil auch bei den US-Wahlen sich einiges tut. Joe Biden hat seine Kandidatur zurückgezogen, ist also sozusagen nicht mehr im Rennen und hat Kamala Harris sozusagen ins Rennen geschickt, beziehungsweise sie hat sich ja ins Rennen geschickt. Sie muss jetzt noch offiziell bestätigt werden. Aber das finde ich ganz spannend, weil ich glaube, hier muss man echt sagen, dass man sich da nicht zu früh freuen soll oder beziehungsweise, dass man nicht zu früh Trump gegenüber den Sieg zusprechen sollte, weil ich nämlich die Kamala Harris eigentlich als sehr erfahrene Politikerin kenne, also nicht persönlich, aber aus den letzten Jahren. Und was interessant ist, sie vertritt halt gleich mehrere Themen, die ja momentan auch sehr stark gespielt werden. Also sprich, sie ist eine Frau logischerweise, klar, kann sozusagen als erste Präsidentin, was Hillary Clinton ja nicht geschafft hat, könnte sie theoretisch schaffen. Dann hat sie meines Erachtens nach eine Herkunft, glaube ich, aus dem...
Halb indisch, halb karibisch.
Genau, ne? Also das ist sozusagen aus vielen ethnischen Gruppen heraus, ist ja auch das, was sozusagen in Amerika unheimlich wichtig ist, so als Melting Pot, wenn man so will, der verschiedenen völkischen Menschen, die es so gibt. Und was ganz spannend ist, das habe ich heute im Übrigen gelesen, die haben unheimlich viele Influencer hinter sich. Also sehr, sehr viele TikTok, Instagram-Stars, wie auch immer, haben sich so ein bisschen für Kamala Harris ausgesprochen.
Falsche Fehlleistung.
Genau, falsche Fehlleistung, ja. Und das kann natürlich so ein Stück weit auch eine interessante Situation gegenüber dem Social Media Klaviatur spielenden Trump sein, oder? Wie siehst du das generell? Also,
ich bin jetzt kein Wahlkampffachmann oder Wahlkampfprofi.
Wirst du aber. Durch das Format wirst du einer.
Ja, auf jeden Fall. Das ist wie beim Hobby-Bundestrainer. Man hat in einem heißen Wahlkampf dann manchmal 80 Millionen Wahlkampfmanager in Deutschland, genau wie man bei der EM 80 Millionen Bundestrainer hat. Aber im Ernst, es gibt ja das schöne chinesische Sprichwort, mögest du in interessanten Zeiten leben. Das ist ein Wunsch, den wünscht man seinen Feinden in China. Und im Moment passiert da relativ viel. Also es gibt zwar für die Börsen, um jetzt ein bisschen auf unser Brot- und Buttergeschäft zurückzukommen, für die Börsen das Sprichwort, politische Börsen haben kurze Beine. Das gilt teilweise vielleicht auch, aber im Moment passiert in so enger Frequenz etwas, dass es sich immer so durchzieht, die letzten Wochen, dass es einen gewissen, verschiedene Themen immer wieder Einfluss haben. Wir nehmen jetzt am Mittwoch auf, es kann ja ohne weiteres sein, der derzeit noch amtierende Präsident hat für heute Abend eine Rede, eine Ansprache an die Nation angekündigt. Vielleicht wird Kamala Harris ja schon heute US-Präsidentin. Oh, das wäre natürlich krass. Man weiß es nie.
Das wäre krass, ja.
Aber im Grunde insgesamt würde ich sagen, gelten so die, würde ich nach wie vor bei dem bleiben, was ich letzte Woche gesagt habe, so die vier Elemente sind im Moment für kurzfristig für die Börsen ausschlaggebend. Einmal die Politik, in Klammern auch wenn das nicht überbewertet werden sollte, was die langfristige Bedeutung betrifft. Zum Zweiten die Quartalszahlensaison, zum Dritten das Thema Makroökonomie und Zinsentwicklung, wie sich da die Notenbankpolitik gerade in den USA entwickelt, und zum Vierten das Thema Saisonalität, wie sich die Märkte jetzt in den Hochsommer hinein bewegen. Das ist traditionell so, dass die Marktentwicklung dann nicht mehr so stark ist wie in der ersten Juliwoche oder in den ersten Juliwochen. Trotzdem glaube ich, hast du vollkommen recht, kann es durchaus sein, dass jetzt für diesen Wahlkampf, also US-Wahlkampfjahre sind traditionell starke Jahre, außer in den Crash-Jahren 2000 und 2008, wo die Märkte aus verschiedenen Gründen gecrashed sind, einmal wegen der Finanzbranche 2008 und einmal wegen der Dotcom-Bubble 2000. Aber ansonsten sind US-Wahlkampfjahre grundsätzlich eher stark und also auch relativ unwichtig. Und das sollte man nicht zu sehr überschätzen, wer am Ende die Wahl gewinnt. Also für die Märkte, sagt man immer, ist eine politische Blockade in Washington immer am besten, wenn das Weiße Haus von einer Partei besetzt wird und der Kongress eventuell von einer anderen oder teilweise von einer anderen und niemand durchregieren kann. Denn wenn nicht durchregiert wird, ist das für die Märkte am besten. Dann gibt es keine Radikalreformen in die eine oder andere Richtung und dann können die Wirtschaft Wirtschaft machen. Und in diesem Sinne sollte man das auch ein bisschen beobachten, was jetzt kommt. Man sagte jetzt, nachdem die Märkte vor dem Rückzieher von Biden eingepreist haben, dass Trump schon so gut wie gewonnen hat, dass dann die Werte gewonnen, zugelegen konnten, die Trump-Trades sind. Das sind erst in erster Linie Small Caps in den USA gewesen, die von stärkerem Protektionismus profitieren und Werte, die eben stärker auf den Binnenmarkt setzen, weil Trump durch Protektionismus wahrscheinlich den Binnenmarkt anheizen möchte und tendenziell den Welthandel eher und die Globalisierung eher weiter zurückdrehen möchte, was ja schon in den letzten 8 Jahren unter ihm und unter Biden angefangen hat. Und das wird ohnehin unter Harris und unter Trump meiner Ansicht nach weitergehen. Aber das haben die Märkte auch schon eingepreist, unter Trump vielleicht auch ein bisschen stärker. Und da haben die politischen Börsen dann wirklich kurze Beine. Immer diese Sprüche von Trump, der sporadisch auf einer Wahlkampfrede sagt, er wird Taiwan nicht verteidigen, wenn ihr nicht für ihre Verteidigung bezahlen oder ähnliches. Vermutlich alles eher an die eigene Klientel gerichtet. Aber das macht dann kurzfristig immer die Märkte nervös und ist dann immer so eine Gelegenheit, um zum Beispiel dann Halbleiter, die ja sehr stark von den Sicherheiten Taiwans abhängen, zu spielen. Und das wird sicherlich das Wahl bis zur Wahl oder bis zur Entscheidung der Wahl, die kann ja ein bisschen später sein, auch noch eine gewisse Rolle spielen. Wie siehst du die US-Wahlen? Glaubst du, dass die dieses Mal eine höhere Bedeutung haben für die Märkte als sonst?
Na, ich denke schon. Also zum einen natürlich, weil man ja gesehen hat, was in der Legislaturperiode Trumps das letzte Mal zu sehen war. Also gerade die Europäer müssen sich dann warm anziehen. Des Weiteren wäre es dann die Situation, die du gerade gut beschrieben hast, wäre ja keine Pattsituation. Das heißt, wenn die Republikaner einen Präsidenten stellen, hätten sie sowohl im Kongress als im Repräsentantenhaus als auch als Präsident sozusagen den kompletten Durchmarsch. Das wäre ja dann sozusagen negativ tendenziell zu sehen, weil die Reformen oder beziehungsweise alles, was dann möglich wäre, einfach durchregiert wird. Und zumal, ja, ich bin halt gespannt. Also ich denke, durch die, also erst hatte ich auch gedacht, wenn jetzt Joe Biden tatsächlich zurücktritt, dass Kamala Harris halt insgesamt Chancen, also nicht chancenlos, hört sich jetzt doof an, aber nicht so viele Chancen hat, gegen ihn zu gewinnen. Aber wenn man sich auch jetzt die erste Rede, die sie an Wisconsin gestern gemacht hatte, anhört, ich glaube, hier kann man echt einiges erwarten. Also ich glaube, hier hat man wirklich jemanden, der massiv unterschätzt wurde. Also auch gerade, was ich jetzt auch nicht so auf der Agenda hatte, die war ja mal tatsächlich, oder sie war ja mal Bezirksstaatsanwältin in San Francisco und hat halt unter anderem in der Rede, also ganz klar natürlich auch die Karte gezogen. Ich zitiere mal, ich habe mich den großen Banken der Wall Street angelegt und sie wegen Betrugs zur Rechenschaft gezogen. Donald Trump wurde gerade des Betrugs in 34 Fällen für schuldig befunden. Das ist natürlich Analogien, die sie da einfach zieht. Ja, das ist schon heftig. Und natürlich auch diese ganze Rechtschaffenheit und so weiter, das ist ja das, was Amerika will, ja einen starken Präsidenten haben. Also man hat es jetzt zuletzt gesehen, ja nicht allein die Geste ja nach dem Attentat hat Trump so nach vorne gebracht. Und man sieht also, Kamala Harris positioniert sich da ähnlich natürlich, also nicht jetzt attentatsbezogen, aber natürlich auch von Rechtschaffenheit und von Durchgreifen und harte Bandagen anlegen. Wird spannend. Jetzt für die Börsen bezogen tatsächlich sehe ich für beide, ja, also gerade nach, also für die Jahre 2025 dann härtere Zeiten sowohl auf die amerikanischen Märkte als auch natürlich international zukommen, weil einfach extrem extrem viele Fragen ungeklärt sind. Der hohe Schuldenstand der USA ist aus meiner Sicht heraus ein Thema, was auf jeden Fall in 2025 hochploppen wird. Wir werden genau diese Thematiken haben, des Protektionismus im Außenhandel. Das wird aus meiner Sicht heraus auch weiterhin, selbst wenn die Demokraten jetzt die Präsidentin stellen sollten, weitergeführt werden. Das hatten wir bei Joe Biden auch gesehen, wenn nicht sogar tatsächlich drastifiziert, also dass man da auch nochmal die Richtung geht. Und wir sprechen ja hier wirklich das, was Trump ja auch schon gesagt hat, 10% Einfuhrzölle auf europäische Waren und bis zu 60 aus China. Das ist natürlich ordentlich. Also von daher, ich glaube tatsächlich für beide Kandidaten oder Kandidatinnen, muss man ja sagen, in diesem Fall, ist es tatsächlich so, dass die Börsen ab 2025 eine harte Zeit haben könnten, unter Umständen, durch eben die allgemeine Situation. Also ich glaube nicht, dass da Trump wirklich sich ins gemachte Nest setzen kann und sagt, hey, hier, peace out, alles wird gut, sondern es wird
wäre halt auch nicht sein Typ.
Nee, wäre auch nicht sein Typ, genau. Kommen wir mal zum zweiten Thema. Am letzten Freitag, ich habe schon mal angesprochen, großer Tech-Crunch, Systemausfälle bei etlichen Institutionen, Krankenhäusern, Flughäfen. In Hamburg ging nichts mehr, in Berlin mal wieder auch nicht. Unabhängig geht da öfters mal nichts mehr. Das hat ja nichts
da kann mit es aber eine Ausrede gewesen
sein. Ja, genau, diesmal ja. Wahrscheinlich war das gar nicht. Die haben gar keine Windows-Rechner, egal. Nein, ganz spannend ist tatsächlich, sich dieser ganzen Thematik mal anzunehmen. Was ist da passiert? 8,5 Millionen Windows-Geräte weltweit waren davon betroffen, dass eben CrowdStrike, hatten wir an dieser Stelle, glaube ich, schon mal als Unternehmen, ist ja ein Antivirus oder ein Cyber-Security-Software, was sozusagen in die Software-Architektur reingeht und sozusagen bevor die Informationen von den Systemen verarbeitet werden können, da sozusagen ein Screening vornimmt, damit eben keine Bedrohung für den PC entsteht. Das machen ja alle Antivirus-Software-Programme. Die müssen sozusagen in die Kernsoftware rein, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Also sonst wäre der Virus ja schon da und würde das System schon manipulieren bzw. korruptieren und würde dann sozusagen zu diesem Ausfall führen. Das Problem war, dass die tatsächlich ein Patch, also sprich ein Update gegeben haben, für Software, was eben fehlerhaft war und was eben für diesen sogenannten Blue Screen of Death geführt hat. Das heißt, diese klassische Fehlercode-Meldung 0x50 oder 0x7e, also dieser blaue Bildschirm und es geht gar nichts mehr. Den wir alle so lieben. Wobei ich natürlich auch insgesamt ganz spannend finde oder fand, wie sich halt die Unternehmen dargestellt haben. Also CrowdStrike natürlich hat sofort im Endeffekt, als es publik wurde, dann erkannt, hat einen Patch geliefert, dass es halt wieder umgeändert wird und dass man dann sozusagen wieder mit dem System arbeiten kann. Aber also jetzt große von wegen, ja, mehr als ein Sorry war da irgendwie nicht zu sehen.
Du musst nicht zu viel sagen, man könnte ja darauf festgenagelt werden.
Genau, so nach dem Motto. Ja, wie siehst du die Situation? Wie hast du die erlebt? Ging dein Handy nicht mehr? Bist du mit dem Auto an der Kreuzung liegen geblieben? Oder?
Zum Glück nicht. Also ich bin zu den wenigen oder zu denjenigen, die davon nicht persönlich betroffen worden sind, weil ich an dem Tag nicht fliegen musste.
Ach so.
Nein, im Ernst. Also man muss dazu sagen, dass dieses Programm oder dieses Update ja im Grunde erstmal nur, wie es eigentlich auch üblich ist, nur auf 1% der Windows-Rechner ausgerollt wurde. Das ist, man wird aus gerade diesen Gründen immer nur gemacht und man kann daran sehen, dass auch dieses 1% der Windows-Rechner, auf denen es ausgerollt wurde, so einen massiven Einfluss hat. Daran kann man mal wieder sehen, was für eine Marktdurchdringung bei Betriebssystemen Microsoft hat und wie groß die praktische Bedeutung von diesem Unternehmen ist.
Ja, Linux und Mac oder beziehungsweise Apple-Geräte waren ja nicht betroffen.
Die haben, die nutzen ja auch
CrowdStrike. Die 0,1%.
Genau. Die nutzen auch CrowdStrike, haben aber, wenn ich das richtig verstanden habe, an irgendeinem Interface, an irgendeiner Koordinierung das abgeblockt und abgepuffert und hatten dann ein besseres Security. CrowdStrike selber ist jetzt auch nicht zurückgekommen, logischerweise, und hat jetzt auf Monatssicht 30% verloren. Man muss aber dazu aber sagen, die sind schon hervorragend gelaufen. Die haben auf Jahressicht, auf 12-Monatssicht, trotz dieses Rückgangs jetzt eine Performance von über 80% gehabt. Also, um das mal so einzuordnen. Die haben sich jetzt auch wieder gefangen, nachdem sie Freitag erst massiv abgestürzt sind, dann sich wieder ein bisschen erholt haben. Am Montag nach diesem Wochenende haben sie da nochmal ein bisschen verloren und scheinen sich jetzt, wir nehmen wie gesagt mittwochs auf, wieder ein bisschen zu fangen. Ist das jetzt eine Einstiegsmöglichkeit? Das will ich jetzt nicht sagen, das hängt.
Die haben wir ja, glaube ich, auch nochmal, oder? In Teil 2? CrowdStrike? Ja.
Ja. Gehen wir nochmal rum. Sollte ich jetzt nicht auf die Details eingehen. Also letztendlich hängt das wahrscheinlich davon ab, also offiziell abgesichert haben die sich in den Verträgen, dass ihre Software für nichts haftet und für keine Schäden aufkommt. Es kann natürlich politisch gespielt werden, dass es in einigen Märkten, in einigen Ländern, die für sie wichtig sind, die aus politischen Gründen dominierenden US-Tech-Branche etwas auswischen wollen, dass dort dann die Justiz in Anführungszeichen instrumentalisiert wird, um hier mal ein Exempel zu statuieren. Die haben da ein Land rund um Peking im Blick, das da ganz besonders für prädestiniert ist, solche grundsätzlichen Rivalitäten mit den USA und der US-Tech-Branche auszutragen. Aber im Prinzip sind die relativ gut abgesichert. Wir werden nachher noch ein bisschen
genau. Im
Detail drauf gehen, aber wie gesagt, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte, wie anfangs schon gesagt, man kann hier mal sehen, was für einen Einfluss auch 1% der Rechner, die mit Windows-Betriebssystem laufen, haben.
Kleiner Funfact am Rand, es gibt ja sogenannte Cyberversicherungen, die von Münchner Rück oder generell von Rückversicherern angeboten werden. Und Münchner Rück tatsächlich ist nämlich an dem Freitag auch um 2,6% gefallen. Ja. Aber nicht nur die, sondern auch Bisley und Hiscox sind um 3% oder beziehungsweise 7,5% zurückläufig gewesen. Zeigt also, dass man das mal wieder geschickt outgesourced hat, also sozusagen. Ne? Das ganze Thema kennt man ja, Finanzmärkte sind ja irgendwie clever und funktionieren ja wunderbar. So Stichwort eben CDOs und CDS, also man kann das Haus von den Nachbarn brandversichern, steckt das Haus an und kassiert die Prämie ein. Hat man gleich zwei Dinge mit einmal erledigt, zum einen der Nachbar ist weg und man hat Geld verdient. So ähnlich scheint es ja auch zu sein. Das heißt, halt, man kann sich gegen Cyber Security stehen. Jetzt ist die Frage, ob natürlich die großen Versicherer, wenn die ja zahlen müssen, dann eben auf die Technologiekonzerne zugehen. Ne? Das wäre sozusagen das nächste Cluster, was sich darstellt. Aber wie gesagt, zu CrowdStrike gehen wir nochmal in Teil 2 drauf ein, haben wir schon mal gespoilert.
Die armen Juristinnen und Juristen da ja auch ihr Geld verdienen.
Eben, da soll es ja auch ein paar, zwei, drei Männer Kinder geben, die da bei den Konzernen entsprechend arbeiten. Gucken wir mal last but not least Teil 1 auf das Thema Berichtssaisonstart in Europa. Wir haben die SAP gesehen, wir haben die Porsche gesehen, Sartorius in der letzten Woche schon. LVMH, dein erstes Fazit, also nicht zu LVMH, sondern generell.
Erstes Fazit, man kann, glaube ich, insgesamt sagen, durchwachsen. Ja, also der wichtigste Wert, der bis jetzt reportet hat, das war jetzt von Dienstag auf Mittwoch die Alphabet, würde ich sagen, von der Marktkapitalisierung her. Und die war insgesamt ganz gut. Mhm. Wir können ja nachher nochmal im Detail eingehen. Letztendlich werden auch diese Saison wieder die Big Tech-Werte, die das mit Abstand größte Marktgewicht haben. Also die sogenannten glorreichen 7, die alle über 1 Billion Marktkapitalisierung pro Wert haben, teilweise über 3 Billionen, die werden natürlich auch über Wohn und Wehe der Berichtssaison entscheidend sein. Die Alphabet hat jetzt angefangen, ja, und folgen in den nächsten Tagen. In Deutschland war die SAP ganz erfreulich. LVMH ein bisschen durchwachsen, würde ich sagen. Eigentlich enttäuschend. Was vielleicht teilweise auch erwartet wurde. Über die US-Wirtschaft sagt vielleicht die sehr enttäuschenden Zahlen der UPS etwas. Deshalb bin ich auch ein bisschen zögerlich, da die Alphabet-Zahlen gleich schon als durchweg positiven Frühindikator zu sehen, weil UPS, United Parcel Service, sehr als Logistiker natürlich ein sehr konjunkturabhängiges Geschäft ist. Also man kann das, was bis jetzt kommt, in die eine oder andere Richtung deuten, man sollte noch abwarten. Und ich glaube, dass nach wie vor aus naheliegenden Gründen die Mega-Scaler, wie ein Microsoft, gerade auch eine Amazon, bin ich sehr gespannt drauf, wie die sich entwickelt, weil die ein bisschen zurückgeblieben sind und gemessen an ihren historischen Durchschnittsbewertungen relativ günstig bewertet sind. Und wie dann deutlich später noch die Nvidia im August berichten wird. Das ist so meine Einschätzung, dass es mehr oder weniger wieder von den ganz großen Big Techs in den USA hauptsächlich abhängen wird. Was denkst du?
Na gut, was man beim Berichtssaisonstart jetzt gesehen hat, gerade in Europa, ist halt, dass der Konsument keinen Bock mehr auf Konsum hat. Oder gering, also kein Bock ist jetzt zu salopp formuliert, aber natürlich geringeren Konsum frönt. Und dass wir gerade bei den Technologiekonzernen unheimlich hohe Synergien durch Kosteneinsparungen sehen. Also das ist mir halt auch aufgefallen, dass gerade bei SAP Klar, deren Cloud-Geschäft läuft gut, aber trotzdem hat man eben natürlich auch eine Kostenschraube gedreht. Ähnliches haben wir auch bei Alphabet gesehen, die ja vorher zigtausend Leute rausgesetzt haben. Also man sieht schon sehr starke Effizienzen, die geschaffen werden, führen einfach dazu, dass wir eine hohe oder Margensteigerung bzw. Gewinnsteigerung sehen und dass eben die Technologiekonzerne ja ein Stück weit natürlich davon profitieren, weil wir eben auch zum einen natürlich einen Konsumwandel haben, das heißt immer mehr online irgendwie versuchen natürlich ihre Waren, Dienstleistungen, Produkte zu verkaufen, dadurch mehr werben müssen und dann solche Konzerne wie eben eine Meta oder entsprechend Alphabet natürlich davon profitieren. Aber sieht man eben andere Konzerne wie Porsche, LVMH, also die klassischen Konsumtitel oder auch eine UPS, die ja im Endeffekt ja auch im weitesten Sinne mit Konsum oder Wirtschaftsentwicklung zu tun haben, dann sieht man eben auch schon, dass da natürlich irgendwie so ein bisschen der, ja, das Rad sozusagen eine Unwucht hat, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber wir gehen ja gleich in Teil 2 auf einige Unternehmen ein, wird ganz spannend. Ein Grund mehr, dabei zu bleiben und auf Teil 2 zu warten, wo nämlich dann die interessanten Unternehmen von uns besprochen werden. Bis gleich.
Bis gleich. Willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu Come On und Ihrem Börsen-Podcast heute am 24.07. beziehungsweise wir nehmen am 24.07. auf, aber in der dritten Juliwoche. Wir kommen zu der Kategorie unserer Top-Aktien, die unsere Kunden bei der Comdirect hauptsächlich gehandelt haben. Da ist natürlich ein, wer ganz besonders aufgefallen, CrowdStrike. Was halten wir von der Situation da?
Ja, na gut, am Anfang, also im Teil 1 haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, aber ganz spannend ist, ich habe mir mal tatsächlich so ein bisschen die Bewertungsgrundlage angesehen von dem Unternehmen, aktuelles KGV 720, Forward KGV für 2,25 bei 200. Das sind also schon mal Ansagen, die wir da haben. Spiegelt sich natürlich insgesamt klar bei der Gewinnentwicklung entsprechend wieder. Also das heißt, wir haben hier ein Unternehmen, was natürlich dann auch sehr, sehr massiv und sehr starke Gewinnzuwächse verzeichnen. Nichtsdestotrotz bedeutet ja ein KGV nichts anderes, als dass, wenn ich jetzt eine Aktie kaufe mit den Annahmen für das kommende Jahr, dass ich 200 Jahre warten muss, dass bis mit dem aktuellen Gewinn mein Investment wieder sozusagen draußen ist, wenn man sozusagen das KGV mal plastisch oder eben plakativ darstellen will.
Bis dahin bist du im Ruhestand.
Ja, dann bin ich hoffentlich im Ruhestand. wird auf jeden Fall spannend dann zu sein, was in 200 Jahren ist, genau, aber er zeigt halt einfach auch, wie massiv so ein Unternehmen, was natürlich auch bis zu dem vergangenen Freitag ja wirklich als eines der wichtigsten oder ja nach wie vor bis zu einem der wichtigsten Cyber-Security-Unternehmen gilt, eben was natürlich da auch für Premium, also für Aufgelder gezahlt werden von den Investoren, um eben bei dieser Wachstumsstory dabei zu sein. Also von daher, ich habe natürlich auch in Vorbereitung jetzt auf die Sendung hier unheimlich viele Analystenkommentare, Analysen gelesen, die alle gesagt haben, ja, das ist Schnäppchenjagd, also man kann jetzt im Endeffekt zugreifen, wäre höchst interessant im Endeffekt diesen Kursrücksetzer zu nutzen. Da bin ich eigentlich eher nicht so der Meinung, beziehungsweise wäre ein bisschen vorsichtiger, weil gerade Rechtsstreitigkeiten in den USA, und wir haben hier ja den Punkt, dass das ja sozusagen auch amerikanische Unternehmen getroffen hat, sehr unschön sein können. Also wir haben, wir haben immer wieder auch die Sache, dass natürlich dann gerade in den USA da auch so ein bisschen die Klagefreudigkeit wesentlich größer ist als jetzt in den anderen Ländern. Und klar würde man jetzt als europäisches Unternehmen kaum eine Möglichkeit haben, Schadensersatz von CrowdStrike einklagen zu können, weil unser Rechtssystem da anders ist. Aber wenn natürlich ein amerikanisches Unternehmen, also eine Delta Airlines oder naja, US Airways oder was weiß ich, wie die nicht alle heißen, entsprechend dann die Möglichkeit haben, da den einen oder anderen US-Dollar rauszuholen, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das funktioniert. Also von daher, ich wäre da vorsichtig. Wie siehst du die CrowdStrike?
Auch ein weiteres Beispiel ist nicht nur US-amerikanische Unternehmen, sondern auch deutsche Unternehmen in den USA, die Bayer lässt da grüßen,
ja, genau,
mit ihrer Monsanto-Übernahme. Ja, also sehe ich ähnlich, ich wäre da eher ein bisschen vorsichtig. Man kann ja auch die CrowdStrike mit anderen Anbietern in diesem Bereich vergleichen. Also wenn man sich dann den zweiten großen Platz in dem spezialisierten Gebiet der IT-Sicherheit, die Palo Alto Networks, anguckt, dann sieht man, dass die ein bisschen humaner bewertet sind von den Kursgewinnverhältnissen her, haben sich auch sehr gut entwickelt und haben jetzt möglicherweise, ja, abgesehen davon, dass sie sowieso alle keine Nachfrageprobleme haben, einen Qualitäts- oder einen Renommee-Vorsprung vor CrowdStrike, dem Hauptwettbewerber, und da würde ich vielleicht eher da einsteigen. Andere Anbieter wären eine Zscaler, Kürzel ZSC, oder eine Fortinet. Fortinet ist ein bisschen konservativer aufgestellt, auch nicht so dynamisch wachsend. Und die haben überwiegend, gerade eine Fortinet, auch sehr etwas konservativere Kursgewinnverhältnisse, wenn man dann ein sportliches Unternehmen haben möchte, würde ich nach dieser Situation zumindest jetzt mich mit der Palo Alto Networks wohler fühlen und bei einer CrowdStrike zumindest erstmal warten, bis zu den nächsten Quartalzahlen, was da an Berichten kommt und bis sie, ob die wirklich einen soliden Boden gefunden haben. Man muss jetzt sehen, dass sie, wie gesagt, trotz dieses Rücksetzers jetzt über 80% Jahresperformance hinter sich haben. Also als Schnäppchenjäger würde ich ja nicht reingehen.
Als Schnäppchenjäger reingehen bei Tesla, die ja nur gestern mit Zahlen gekommen sind, also sprich, wir nehmen ja Mittwoch auf, gestern nachbörslich dann Tesla mit Zahlen. Ja, wie schätzt du oder wie siehst du die? Tesla absolute Schnapper, Must-Have oder eher ein Panic-Sale?
Also mit einem Kursgewinnverhältnis von über 80 sind sie wohl eher ein Schnäppchen. Naja, also da scheiden sich natürlich immer die Geister. Das ist natürlich eine Frage, wie man da rangeht. Man kann es einmal als normales Automobilunternehmen sehen, dann ist es natürlich viel zu hoch bewertet. Mit einem Kursgewinnverhältnis von, je nachdem wie man rechnet, 60 bis 90. Da kann man sehen, dass andere hervorragend gemanagte große Automobilkonzerne, wie zum Beispiel ein Toyota, die ich im Massenmarkt eigentlich mit als am besten sehe, ein Kursgewinnverhältnis von 8,3 hat, obwohl sie, die Toyota selbst und der japanische Markt insgesamt schon sehr gut gelaufen sind. Wir haben ja in den letzten Monaten darüber gesprochen. Ja. Kursgewinnverhältnis von unter 10. Eine Stellantis, die so ein bisschen die Restmarken gesammelt hat, natürlich in einen Discount-Markenabschlag hat, aber auch recht gut gemanagt ist, sich auch ganz gut entwickelt hat, hat ein KGV von unter 4. Auf ähnlichem Niveau sind da auch die deutschen Hersteller, bei denen ich aus den Gründen, die wir letzte Woche diskutiert haben, ein bisschen vorsichtiger wäre. Aber wenn man, also um auf die Tesla zurückzukommen, ich würde die jetzt nicht als, ich würde das jetzt nicht unbedingt als Einsteigungsgelegenheit sehen. Man kann die Tesla als Automobilunternehmen sehen, man kann sie als Batteriehersteller betrachten oder als Supercharger-Dienstleister. Aber so oder so ist das aktuelle KGV ein bisschen zu hoch. Viele kaufen ja die Tesla, weil sie auf den Genius von Elon Musk setzen wollen. Da kann man aber auch sagen, vielleicht benutzt er das ja gerade, die Tesla ja gerade unter seinen vielen Unternehmen, die er managt, als Einnahmequelle, um am Kapitalmarkt Geld zu sammeln für Projekte, die er, wenn es hart auf hart kommt, dann eher bei X oder bei seinem Space-Unternehmen oder bei anderen Unternehmen, die er gründet, zum Einsatz kommen. Und von daher ist das immer ein bisschen, aus meiner Sicht, ein bisschen Gambling auf die Tesla zu setzen. Sie haben ja ein Kursgewinnverhältnis, Kursgewinnverhältnisse gibt es im Automobilbereich nur sonst so bei einer Ferrari, die bei einem Umsatz von 3,9 Milliarden Dollar eine Marktkapitalisierung von 80 Milliarden Dollar haben und ein Kursgewinnverhältnis von Forward-KGV von rund 100.
Das ist halt Ferrari.
Aber man muss eben sagen, ja genau, das sind eben keine, sowohl Tesla als auch Ferrari kann man eben nicht als Automobil, wenn man sie als Automobilunternehmen sehen würde, wären sie zu teuer bewertet. Das eine ist ein super Premium-Luxusgüterhersteller und Tesla ist im Grunde eine Wette, einerseits eine Kombination aus einem Technologieunternehmen, einem Supercharger-Anbieter, einem Batteriehersteller und einem Autohersteller und zum Zweiten einer Wette auf, dass man irgendwie an einem Genie von Elon Musk teilhaben möchte. Und das wäre mir ein bisschen zu luftig, um bei den Kursen einzusteigen. Wie siehst du das?
Na, ich habe mir mal die Umsatzentwicklung angesehen und man sieht halt hier, dass das Autogeschäft um 7% rückläufig war auf 19,9 Milliarden in dem vergangenen Quartal. Berichtszeitraum, doch Quartal müsste das sein. Und man sieht aber, dass der Gesamtumsatz um 2% gestiegen ist auf 25,5 Milliarden und weil da nämlich genau der Energie- und Stromspeicherbereich jetzt sich verdoppelt hat und mit reingelaufen ist. Und das ist genau das, was du sagst. Das heißt, die Investoren setzen natürlich genau darauf. Das heißt, die sehen den Automarkt an sich nur als Brot- und Buttergeschäft und dann eben solche Add-ons wie eben Stromspeicher, Batterielösung, Energielösung als Add-on. Dann eben dieses Thema Robotaxis hat man ja bei den letzten Quartalzahlen Vorlagen ja gut gesehen. Die Zahlen waren auch mies, im Verhältnis zu dem, was der Markt erwartet hatte. Dann kam aber Elon Musk um die Ecke und hat gesagt, hey, hier, hallo, wir haben ein Robotaxi und zog sozusagen das weiße Kaninchen aus dem Zylinder. Die Marktteilnehmer haben es gefeiert und die Aktien haben dann sozusagen ihre Verluste wieder aufgeholt. Und so ist das Unternehmen halt. Also jetzt muss man sehen, ich erinnere mich so ein bisschen an den Cybertruck, das hat auch etliche Jahre gedauert, ehe da Bewegung reinkam. Ich bin gespannt, ob hier tatsächlich der Robotaxi-Day im Oktober dann so dieses große Aha-Erlebnis bringen wird, wobei man dann auch sehen muss.
Das sollte ursprünglich schon am 8.8. sein.
Genau, ne? Also da haben wir auch da eine Verzögerung. Und die Frage ist natürlich dann, wann wirklich diese Robotaxis entsprechend auf die Straße kommen und vor allen Dingen in welcher Größenordnung und wie hoch das hochskaliert werden kann. Das sind ja alles Dinge, die ja auch teilweise in den einzelnen Ländern noch gar nicht geklärt sind. Klar, jetzt kann man sagen, in China, da ist ja, glaube ich, Baidu schon sehr weit vorne, die haben da schon ihre Robotaxis. China hat aber eine andere Ausgangssituation. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in den USA und das in Europa das wirklich so schnell auch von der legislativen, also oder judikativen, sprich also von der politischen oder rechtsgebenden bzw. rechtsprechenden Gewalt tatsächlich so schnell eine Lösung herbeigeführt wird. Ne? Man möge sich nur vorstellen, nehmen wir mal an, so ein Ding fährt da eben selbstständig auf der Straße rum, fährt irgendjemand an, muss ja nicht jetzt tödlich sein, wer zahlt denn dann? Also wer ist in diesem Fall dann sozusagen derjenige, der dafür verantwortlich ist? Also das selbstfahrende Auto, und wem gehört der? Der Eigentümer? Ja, nein, warum? Der war aber nicht dabei. Ne, derjenige, der drinnen sitzt und so weiter und so fort. Also alles Punkte, die sicherlich geklärt werden müssen, bevor man dann eben sozusagen solche Dinge auf den Verbraucher oder auf den Markt loslassen kann.
Ja, also in China könnte das verheimlicht werden.
Genau, da wird das einfach unter den Teppich gekehrt. Oder Arbeitslager.
Ja, genau. Wo kommen wir jetzt von der Baidu? Die Baidu, jetzt will ich die Brücke mal schlagen, hast du angesprochen, hat ein Brot- und Buttergeschäft. Die Search im Westen ist der Konkurrent, oder das Pendant dazu, die Alphabet.
Ja.
Haben wir schon angesprochen, das größte Unternehmen, das erste von den ganz großen Big-Tech-Unternehmen, das schon berichtet hat. Wie beurteilst du die?
Ja, ich bin ja also schon seit geraumer Zeit eigentlich ein Fan von Alphabet, insgesamt von dem Konzern, weil wenn man eben sich das Unternehmen auch jetzt in den mittlerweile fast 20 Jahren an den Börsen so mal anschaut und die Entwicklung, zeichnet sich das halt durch ein Top-Management aus. Wir haben einen sehr, sehr hohen Cashflow. Wir haben wirklich ein Unternehmen, was ein riesig großes Portfolio an Technologien hat. Also ich sehe eine Alphabet immer so ein bisschen wie so eine Art Inkubator. Da hat man eben lauter verschiedene Wetten, also heißt ja auch Otherbets, wenn man so will, also andere Wetten. Und das macht so interessant. Also ja, ich erinnere mich noch damals, ich glaube, es war 2006, als sie YouTube übernommen haben. Das war für mich komplett unverständlich, wie man so eine Plattform, wo es damals wirklich nur Quatschvideos und irgendwelche, also nicht ansehbaren Videos drauf abgeladen wurden, im Endeffekt gesehen hat. Aber man sieht es jetzt mittlerweile.
Und ja, obwohl du da noch so jung warst.
Obwohl ich da eigentlich ja auch noch hätte mich aktiv da darauf verlustieren können. Nein, aber jetzt mittlerweile trägt das Unternehmen allein durch die Werbeeinnahmen mit 8,66 Milliarden US-Dollar insgesamt dazu bei. Lag zwar ein bisschen unter den Prognosen, aber das zeigt halt auch nochmal, wie interessant das Ganze ist. Ja, wobei man das auch wieder relativieren muss, weil der insgesamte Erlös bei dem Konzern bei 84,74 Milliarden liegt. Also selbst ist da ist YouTube sozusagen noch der kleine Bruder, der an der Hand geführt wird von eben der großen Google. Also das ist halt schon interessant. Also Alphabet ist halt ein Top-Unternehmen, Cloud-Bereich wächst weiter. Man hat halt wirklich eine interessante Positionierung. Mir gefallen die halt gut. Klar muss man jetzt sehen, die haben sich gut entwickelt durch die KI-Hysterie, die da auch teilweise so ein bisschen zu sehen war. Ich würde aber, sag ich mal so, wenn ich die jetzt wirklich schon vor vielleicht 5 oder 3 Jahren im Depot hätte, würde ich die liegen lassen. Das ist so eine klassische Basis-Investment-Position aus meiner Sicht heraus, die man bei Alphabet hat. Die haben jetzt auch eine Dividendenanhebung, glaube ich, vorgenommen oder angekündigt zumindest mal. Und das ist natürlich auch spannend insgesamt, gerade für diejenigen, die halt dann das nochmal als kleines Zuckerle nehmen, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich finde, Alphabet bleibt einfach Basisinvestment, wenn man im amerikanischen Technologiesektor investieren will. Aufgrund der Positionierung, aufgrund des Potenzials, was noch da ist. Neukäufe würde ich tatsächlich erstmal hinten anstellen, weil ich einfach denke, gerade was wir in Teil 1 besprochen haben, viele Unwägbarkeiten, viele politische Risiken, da wird es den Gesamtmarkt vielleicht nochmal den einen oder anderen mal in die eine oder andere Richtung drücken und da kann man der Alphabet dann auch ein bisschen günstiger abschmecken. Aber zum Beispiel auch ein cooler Titel für einen Sparplan, Wertpapier-Sparplan auf Alphabet. Ne? Hast du wahrscheinlich gleich 10 Stück seit Jahren.
Natürlich, nicht. Nein, du gehst ja immer in solche Volumina rein.
Ich musste gleich jedes Mal über die Meldeschwelle jeden Monat. Nein, genau. Nee, wie siehst du denn die Alphabet?
Wer, sag mal, unter den Big Seven wäre ein grundsolider Titel. Also vom Kurs-Gewinn-Verhältnis her mit unter 24 bezogen auf die künftigen
Ein
Gewinne
Schnapper.
nicht zu teuer. Ja, auf jeden Fall, verglichen mit Tesla und anderen Dingen, die du mir manchmal andrehen willst. Nein, und sind auch mit knapp oder mit etwas über 2,2, knapp 2,3 Billionen Dollar bewertet, also 2.300 Milliarden Dollar knapp, und wachsen auch dynamisch. Sie haben einmal ihr Buttergeschäft, da ist die Search der wichtigste Teil. YouTube hat jetzt ein bisschen enttäuscht, wie du richtig gesagt hast, ist aber ja nicht unwichtig, aber auch nicht so der Kern der Sache. Und das, was der Hauptwachstumscase sein kann, nämlich die Cloud, wächst auch überzeugend. Und sie hatten jetzt einen Umsatz von knapp 320 Milliarden Dollar pro Jahr gehabt zuletzt. Und sind, ich denke, dann sind sie jetzt gesamt ja, jetzt schon gut gelaufen. Die haben auch knapp 56% Kursgewinn in einem Jahr gehabt jetzt. Aber ich denke, sie sind nach wie vor ein Titel, den man ohne weiteres haben kann, ohne dass man ständig den Puls, den man als Tesla-Aktionärkind wieder hat, in Kauf nehmen muss.
Ja, mal sehen, ob man den Puls bei Amazon sieht. Am 1.8. kommen die ja mit Zahlen. Wie stehst du zu Amazon? Du hattest ja vorhin schon mal ganz kurz angeteasert, was du von denen hältst.
Also grundsätzlich würde ich da sagen, was für Alphabet gilt, gilt für Amazon noch mehr eigentlich. Ja, jetzt sind unter den Big Seven Werten ein bisschen zurückgeblieben, unter den Magnificent Seven Werten. Sie haben jetzt auf 5 Jahre gesehen, eine Performance von 92% gehabt. Das ist deutlich weniger als zum Beispiel eine Apple mit über 340 oder eine Alphabet, die wir eben haben, mit über 220%, jeweils auf Euro berechnet. Und die sind auch, wie ich schon vorhin gesagt habe, vom Kurs-Gewinn-Verhältnis her nicht überteuert. Also ein Forward-KGV bezogen auf die zukünftigen Gewinne von rund 40, auf die zurückliegenden Gewinne von gut 50, das ist gemessen daran, was bei der Amazon jahrelang normal war, eigentlich ein relativ niedriger Wert. Und in Anbetracht der Tatsache, dass sie jetzt nicht übermäßig stark gelaufen sind in den letzten Jahren, gemessen an den anderen Hyperscalern, und auch fundamental relativ viel da im Köcher sein könnte, gerade im Bereich AWS, Cloud-System, kann ich mir schon vorstellen, dass sie überdurchschnittlich performen. Und generell halte ich die Big Tech-Werte, vielleicht abgesehen von Tesla, für grundsätzlich für richtig wichtige Kerninvestments. Und die Amazon würde ich im Moment auch ein bisschen übergewichten. Die haben eine Marktkapitalisierung, die bei unter 2 Billionen Dollar liegt, also schon deutlich kleiner als eine Microsoft und auch kleiner als eine Alphabet von der Marktkapitalisierung her. Aber ich finde die schon ganz spannend, weil sie eben ähnlich wie bei Alphabet die Search und vielleicht YouTube so das Brot- und Buttergeschäft sind, ist da das Retail-Geschäft, das Brot- und Buttergeschäft, die Cash-Cow, wenn man so will, die sie aber trotzdem auch weiterentwickeln. Und der Cloud-Bereich, im Cloud-Bereich sind die ziemlich stark, also ich würde sagen, in einem Atemzug zu nennen mit Microsoft. Wie siehst du das?
Ja, bei Amazon ist halt interessant, dass die eine Größe erreicht haben, eine kritische Größe, wo eigentlich nur noch die Gefahr der Regulierung von Seiten der Politik zu sehen ist. Das heißt, wenn die eben zu groß wären und zu mächtig insgesamt, dann würde halt so was Ähnliches passieren wie damals mit Microsoft, wo man eben auch diese marktbeherrschende Position eben hatte und im Endeffekt dann von der Politik der Ruf nach einer Zerschlagung kam. Das ist so ein bisschen der einzige Punkt, den ich bei Amazon tatsächlich als Risiko sehe. Ansonsten sind die wirklich so gigantisch groß geworden, dass halt jetzt auch viele neue Geschäftsmodelle möglich sind, dass man zum Beispiel das bestehende Logistik- und Liefergeschäft eben zugänglich für andere Unternehmen macht, ne? Dadurch halt sozusagen Zusatzeinnahmen generiert oder beziehungsweise die Kosten reduziert, dass man eben durch Anwendung im KI-Bereich den Konsum nochmal oder beziehungsweise die Nutzung oder Nutzbarkeit der Retail-Plattform nochmal nach vorne bringt. Dass einem AWS sowohl im Cloud-Bereich als auch durch diese cleveren Schachzüge, die die ja gemacht haben, das ist ja auch so ein Fun-Fact. Amazon hat ja tatsächlich mal jahrelang, ich weiß gar nicht, ob die es immer noch machen, die haben bei Alphabet, also bei Google, Werbeflächen gekauft und haben die dann wieder verkauft, teurer. Also, das sind alles so Dinge, da merkt man einfach, dass die halt super, super clever sind. Und das halt, macht dem so ein Unternehmen halt aus. Also, ne, was für Menschen arbeiten dort, wie ist das Management aufgestellt und was für eine Position hat so ein Unternehmen. Und natürlich finanziell natürlich spielt auch eine wesentliche Rolle. Und jetzt mittlerweile liegen wir hier im Konsens EPS-Forecast bei $1,03. Das scheint jetzt wenig. Man muss aber sehen, dass die im vergangenen Jahr 65 US-Dollar Cent verdient haben. Das heißt also, hier wirklich eine satte Steigung einfach drin ist. Das heißt, der Gewinnhebel, der sich jetzt darstellt, der ist einfach sehr, sehr groß, weil man eben über Jahre kritische Masse angesammelt hat, die man jetzt sozusagen verwertet und dadurch einfach ja gut dasteht. Also Amazon, denke ich mal, am 1.8., wie gesagt, in der kommenden Woche will ich hier auch nochmal der Hinweis, wir sind ja, die nächsten beiden Ausgaben fallen ja aus, weil ich im Urlaub bin, beziehungsweise wir dort dann eine Sommerpause machen. Das heißt, die nächste Ausgabe wird dann in der Woche ab dem 12.8. wieder kommen und demzufolge reden wir hier auch schon so mal ein bisschen in dem Vorgriff eben auf die kommenden Wochen, weil dann natürlich auch viele einfach melden werden, wie zum Beispiel eine Amazon. Und die also werden dann nächste Woche mit dir nicht besprechen, deswegen machen wir das jetzt.
Ja, und gucken wir in die Glaskugel und gucken, was da passiert. Genau. Wo wir das Stichwort gigantisch groß angesprochen hat, jetzt haben wir mit Alphabet das viertgrößte, nach Marktkapitalisierung viertgrößte amerikanische Unternehmen gehabt, mit einer Amazon das fünftgrößte. Dann kommen wir mal zum drittgrößten, Nvidia.
Ja, Wahnsinn.
Wie stehst du dazu?
Ja, ich hatte gerade ein Interview mit dem Thorsten Weinelt, dem CIO von der Commerzbank, hier im Marktupdate. Und da haben wir tatsächlich auch nochmal so ein bisschen über den KI-Sektor gesprochen. Das ist ganz spannend, dass hier tatsächlich, das ist halt ein massiver Unterschied eben zu zum Beispiel, du hast vorhin auch schon mal die Dotcom-Blase angesprochen und so weiter, zu sehen ist, weil wir haben hier halt eine Technologieentwicklung, die dadurch untermauert wird, dass eben jetzt Unternehmen diese Technologie kaufen, die halt wirklich viel Geld verdienen. Also es sind halt die Microsoft, es sind eben die Alphabets, es sind eben die Amazons, also die wirklich riesig großen Konzerne, die sich wirklich, ja, die einfach extrem viel Geld verdienen, die Metas, und die investieren jetzt. Also wir haben einen komplett anderen Case, das heißt, wir sehen halt richtig massive Gelder, die in diesen Sektor reingehen, die halt nicht, ja, mal schauen, was da passiert, sondern die wissen schon, was die damit machen. Und was wir zumal dann auch sehen, dass wir, das war auch ganz spannend, weil der Thorsten das in der Form auch nochmal erwähnt hatte, eine Ausweitung im Bereich des Gesundheitssektors sehen, also dass da eben eine KI eine wesentlich größere Rolle spielt und da sehr, sehr viele Investitionen stattfinden. Und der wichtige andere Punkt ist der, dass zum Beispiel die Anwendung auf Smartphones, Laptops und anderen Electronic Devices bevorsteht und dadurch halt auch eine neue Technologie rein muss. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, Nvidia steht tatsächlich nicht am Ende, sondern die sind halt mittendrin in diesem Zyklus und das kann halt noch weitergehen. Und bleibt halt auf jeden Fall spannend. Ob ich jetzt auf dem Niveau in der Nvidia noch investieren wollen würde als Neuinvestor, würde ich tatsächlich nicht mal, weil ich halt glaube, das ist so übergeordnet von dem, worüber wir uns gerade auch schon mal unterhalten haben, dass ich glaube, es wird halt ein heißer Herbst, ein heißer Sommer nochmal werden, auch an den Börsen. Wir können den einen oder anderen Rückgang vielleicht nochmal erleben. Und dann sind es aber halt auch gute Zeiten, um dann einfach zu sagen, okay, man nimmt sich so einen Wert ins Depot. Momentan, wie gesagt, Nvidia korrigiert ja schon seit einiger Zeit. Was mir da auch nicht so richtig gefällt, ist, dass da ja so ein wohlwollender Korrekturcharakter einfach drin ist. Also die Marktteilnehmer sagen nicht, oh cool, die sind jetzt 3% schwächer, jetzt kaufe ich mir die, sondern man hat so ein bisschen den Eindruck, dass man eine abwartende Haltung hat und da nicht wirklich so ein Bissreflex einfach da ist.
Das spricht ja für den Kauf.
Ja, kann natürlich auch sein, klar, aber ja, wie siehst du die denn?
Auf jeden Fall sind sie, ja, also ich denke, ein guter Wert für einen Sparplan auch.
Genau, ja, perfekt. Ja, sehe ich auch so.
Dann
SAP, da bist du jetzt wieder an der Reihe. Genau. Bin hier schon gerade in den Tiefschlaf versunken.
Ich wollte dich nicht hypnotisieren.
Nee, alles gut. Nein, SAP gestern mit Zahlen, jetzt bist du frisch fromm. Und aktuell, reagierst du da drauf? Wie siehst du die?
Jetzt hatten wir das drittgrößte US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 2.900 Milliarden Dollar. Genau, und jetzt kommen wir zu dem größten deutschen Unternehmen mit 264 Milliarden Dollar.
Das, Zehntel.
Da sieht man noch ein bisschen die Klassenunterschiede. Ja. Zumal es mit weitem Abstand das größte, nach Marktkapitalisierung größte deutsche Unternehmen ist, seit die Linde uns verlassen hat. Siemens, der zweitgrößte DAX-Wert, hat einen Marktkapitalisierung von 140 Milliarden Euro, während auf Euro berechnet SAP 240 Milliarden Euro hat. So, also jetzt nicht nur als Funfact, sondern auch mal darzustellen, warum es sinnvoll ist, nicht den deutschen Markt als Kern eines Aktiendepots zu haben, wenn man da den Markt irgendwie nicht vernünftig widerspiegeln kann. Die Zahlen wurden sehr gut aufgenommen. Sie haben ein recht strukturiertes Programm, haben es vor allem ist auch gut angekommen, dass sie mehr Personal über ihren Sozialplan, ihre Abbauprogramme reduzieren können als ursprünglich angekündigt. 9.000 bis 10.000 statt der ursprünglich vom Markt erwarteten 8.000. Der Umsatz ist um 10% gestiegen auf 8,29 Milliarden Euro im Quartal. Nettogewinn 918 Millionen im zweiten Quartal. Das ist deutlich weniger als im Vergleichsquartal im Vorjahr. Aber das ist nicht vergleichbar, weil das damals eben basierend auf einem Sondereffekt eines Unternehmensverkaufs einer US-Tochter war. Also insgesamt waren die Zahlen sehr überzeugend. Der Markt hat es auch positiv aufgenommen, sind deutlich gestiegen, sind insgesamt jetzt schon gut gestiegen. Eine Jahresperformance von etwa 64% hinter sich. Sind sie zu teuer? Also sie haben jetzt ein KGV bezogen auf die abgelaufene Periode von über 90, aber ein Forward-KGV von unter 40, bezogen auf die erwarteten Gewinne in der Zukunft. Für ein Unternehmen, das so gut aufgestellt ist, wenn die Erwartungen stimmen, denke ich, ist es eigentlich ein gutes Unternehmen. Also der direkte Wettbewerber, sagt man immer so ein bisschen als Oracle, die sind vom Kurs-Gewinn-Verhältnis ein bisschen billiger, haben sich im letzten Jahr auch nicht so schnell entwickelt. Muss man gucken, aber insgesamt denke ich, sind das größte deutsche Unternehmen sicherlich nicht das schlechteste deutsche Unternehmen, also unter den DAX-Werten würde ich sagen, eines der besten als Investment, auch auf dem erhöhten Niveau jetzt. Wie siehst du das?
Ja, interessant ist bei SAP, da war ich ja lange Zeit so ein bisschen skeptisch eher, also vor ein paar Jahren, als sie wirklich noch so eingestaubt daherkamen und man irgendwie nicht so einen Eindruck hatten, da kommt Innovation, aber ich glaube, bei SAP knallt nochmal irgendwann wirklich der Deckel weg, weil ich mir gut vorstellen kann, dass die gerade mit KI nochmal irgendwas im Köcher haben. Da wurde ja auch schon in den letzten, bei den letzten Quartalszeiten immer mal wieder darauf hingewiesen, dass man daran arbeitet und so. Und ich glaube, dass es so ein bisschen dieses deutsche Understatement ist, dass man da so sich einfach erstmal bedeckter hält. Und ich glaube wirklich, dass da noch was kommt. Also wenn es einen deutschen Konzern mitgibt, den ich wirklich als großen Hoffnungs- und Potenzialträger in diesem Bereich sehe, ist es eigentlich eine SAP. Ich sehe es tatsächlich auch damit als am interessantesten, gerade wenn man eben in Unternehmen durch eben die entsprechende Softwarearchitektur sowieso schon drin ist. Und wir hatten ja darüber auch schon, glaube ich, einmal in unserem letzten Podcast drüber gesprochen oder Folgen gesprochen, dass das ja so tief eingeschliffen ist, man kommt einfach, wenn man einmal SAP hat, kommt man da gar nicht mehr weg, es sei denn, man muss... man ist da sozusagen gefangen bis zum Unternehmensende. Und das ist natürlich dann sinnvoll, einfach zu sagen, so, wir bieten jetzt zum Beispiel so eine Art Service wie Palantir oder durch KI, also Datenanalyse und so weiter, durch KI an, als zusätzliches Tool, macht das sowieso in die Struktur mit rein. Und das ist für mich einfach naheliegend und darauf warte ich und ich denke auch, das wird kommen. Also das ist zumindest meine Annahme. Und mittlerweile wächst man im Cloud-Bereich wieder wunderbar. 25% Zuwachs auf 4,2 Milliarden, damit stärker als die Konkurrenz. Also ist interessant. Also ob man jetzt noch wie auf Allzeithöchstkursniveau, da tue ich mich dann doch teilweise auch gerade im Kontext zur Entwicklung des Gesamtmarkts mal so ein bisschen schwer. Man könnte jetzt sagen, gut, relative Stärke, was man ja gestern gesehen hat, hat ja den DAX, ich glaube, alleine um das Ganze, den ganzen Gewinn kann man eigentlich SAP zuschreiben, den Tagesgewinn, den man im DAX gesehen hat, weil wir gestern noch andere Unternehmen, wie zum Beispiel eine Porsche hatten, die abgekackt haben. Und
dahingehend. Sagt man nicht.
Und dahingehend
auch. Deutsches Understatement, um auf einen Begriff, den Begriff zurückzukommen. Genau. Ja, ein anderes baden-württembergisches Unternehmen. Wie stehst du dazu?
Genau, zu Porsche jetzt, ja, genau. Gut, ich bin ja so ein bisschen befangen, muss ich mal sagen. Also, ich bin ja eigentlich ein wirklicher Fan von Porsche, eigentlich, weil ich den Autokonzern als sehr gut positioniert sehe. Ja, die Gewinnmargen eigentlich im Vergleich zu anderen Autobauern auch relativ gut sind. Also, Man verdient Geld mit den Autos, die man verkauft und nicht im Gegensatz zu den anderen großen Autobauern. Du hattest ja vorhin auch schon mal eine Toyota eben angesprochen oder Volkswagen. Da ist ja tatsächlich so, dass eben ein Gros der Autos, die eben angeboten werden, gerade im kleinen unteren Mittelwagensegment, den Automobilkonzernen ja eigentlich nur Geld kosten und die ja dann mit den oberen, also mit den Wagen aus dem oberen Segment, also obere Mittelklasse und Oberklasse, damit eben entsprechend ihre Margen machen. Und bei Porsche ist es so, die sind eben nur in diesem Bereich eben positioniert und da fällt es natürlich auch, wenn man die Peer Group da aufstellen will, eigentlich nur eine Ferrari und eine Tesla im weitesten Sinne mit rein, dass man die also damit vergleichen kann. Also von daher schon ganz spannend. Wo man ein bisschen gemerkt hat jetzt auch, da kam auch so die eher mürrischen Töne der Analysten her, dass man eben genau den Vergleich zu Ferrari auch angestrebt hat oder beziehungsweise angestellt hat. Man hat hier also ein bisschen bemängelt, dass die Marge bei Porsche jetzt nur noch bei 14-15% liegen und man ja ein Ziel von 20 hat. Und ich glaube, bei Ferrari liegen die tatsächlich bei 30%, müsste ich jetzt aus dem Kopf heraus mal annehmen, aber ich glaube, das war so. Und da sieht man also auch, warum dieses Premium, was eben im Endeffekt für Ferrari bezahlt wird, im Markt da ist, weil die eben so viel Geld an den Wagen verdienen und bei Porsche im Endeffekt dann eben eine andere Situation ist. Also ich glaube, dass wir hier auch, das hat man heute ja auch, also am Mittwoch die Marktreaktion ja gesehen, dass da auch gestern eine gewisse Übertreibung im Markt zu sehen war, also ein Kursabschlag von 7% jetzt aufgrund der Zahlen, die ja nicht schlecht waren. Also die waren okay, wie gesagt, die verdienen Geld, haben zwar jetzt nicht mehr so viel Geld verdient wie im Vorjahr, man sieht also auch hier, dass der Konsument so ein bisschen rückläufig bzw. vorsichtiger ist. Wie gesagt, Marge 14-15%, da würden sich andere Autobauer, die alle 10 Finger dran nachlecken. Und 20% hat man eben im Endeffekt im Fokus. Das Einzige, was ich halt auch sehe, wo ich so ein bisschen Skepsis walten lassen muss, ist auch der Punkt, den du ja in dem Podcast hier auch schon mal immer wieder gesagt hast, mit dieser Verknüpfung Volkswagen, Porsche und dem, wie soll man sagen, Godfather, nicht auf Soul, sondern von Volkswagen und von Porsche, dass eben der CEO von Porsche eben gleichzeitig auch die Geschicke von Volkswagen lenkt. Und das ist natürlich, glaube ich, der Marke, gar nicht gegen die Personalie, aber es sind halt zwei wichtige Marken und zwei wirklich Konzerne, die eigentlich, glaube ich, mehr Aufmerksamkeit bräuchten. Gut, nur ist es so, wie es ist. Der Konzern Volkswagen hat natürlich entsprechend seine Personalie getroffen, aber ich glaube schon, dass das auch ein Kritikpunkt ist, der nicht unberechtigt ist. Und der sicherlich auch schwierig dann für die Marke von Porsche zukünftig irgendwann mal sein kann, weil man sich einfach nicht als eine Person auf eben zwei so eine wichtigen Marken fokussieren kann. Aber lange Rede, kurzer Sinn, spannendes Unternehmen, auch wenn man so ein bisschen in die Zahlen reincruncht oder so ein bisschen tiefer reingeht, dann sieht man auch, dass im Endeffekt hier Lieferprobleme beim Zulieferunternehmen aus der Schweiz, bei denen Überschwemmung war, eigentlich maßgeblich auch schuld daran war, dass die nicht so viele Wagen ausliefern konnten, wie sie hätten ausliefern wollen. Und von daher relativiert sich das also. Ich denke, langfristig sind die interessant. Wenn man im deutschen Autobereich investieren wollen würde, ist eine Porsche immer noch aus meiner Sicht heraus am interessantesten. Ich wäre wesentlich vorsichtiger bei den anderen Autobauern, aus den Gründen, die wir in den vorigen Podcast-Folgen des Öfteren mal angeführt haben, konjunkturelle Entwicklungen, mögliche Streitigkeiten mit den USA im Außenhandelsbereich und so weiter und so fort. Aber wie siehst du die Porsche?
Also meinen obligatorischen Kommentar zu VW-Konzern hast du jetzt schon vorweggenommen. Also das wäre schon ein Grund, weshalb ich die immer mit Vorsicht behandeln würde. Und das wäre zumindest immer ein Aspekt, den ich als Negativaspekt berücksichtigen würde, wenn ich eine Erwägung ziehen würde, die auf die Watchlist zu setzen. Also sie haben mir das Thema, dass sie sich an Ferrari messen wollen, aber eben doch nicht, verzeih es mir, doch nicht ganz die Exklusivität und das Image haben von Porsche.
Ja.
Und dann kommt eben noch diese...
Von Ferrari.
Von Ferrari, ja. Das hat mir noch was gerettet. Ne, da noch nicht ganz die Exklusivität von Ferrari haben und gleichzeitig dann eben diese Verknüpfung mit dem VW-Konzern, die ein bisschen krude ist und bei internationalen Investoren vielleicht auch mal ein bisschen governance-seitig nicht ganz sauber rüberkommt, haben und von daher belastet das die Aktie natürlich ein bisschen. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Aspekt mit dem Überschwemmungsproblem bei dem Zulieferer im Grunde nur so ein bisschen der Auslöser war, übertragen sind der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Aber insgesamt, um die ungeeignete Metapher zu verwenden, aber im Ernst, ich glaube, das sind ja generell nicht so der Highflyer gewesen. Da wäre ich, wenn ich in Deutschland investieren wollte, mit dem Unternehmen, das er vorher hat, mit einer SAP schon ein bisschen zufriedener.
Ja, ich habe gerade mal geguckt, währenddessen du ausgeführt hast, was du eigentlich für Klamotten trägst. Du hast eine Gucci-Hose an, Montclair-Schuhe und ein Sweater bzw. ein Pullover von einer amerikanischen Firma. Also gar nichts aus dem LVMH-Konzern, es sei denn, du hast, bevor du reingekommen bist, aber das würde ich jetzt deiner Sprachfähigkeit nicht aberkennen, irgendwas aus dem hochprozentigen Bereich von Moët Chandon Hennessy oder sowas genommen, aber nee, das riecht
meine
nicht.
Unterwäsche
ist von der Erfahrung. Ah ja, genau. Ja gut, genau. Das sehe ich nicht und damit hast du meine Ehre ja auch schon wieder gerettet, genau. Ja, wie LVMH heute sogar aktuell mit Zahlen. Wie siehst du den Konzern? Natürlich hast du ja wahrscheinlich komplett dein Interieur zu Hause mit Louis Vuitton Stoff beziehen lassen, aber jetzt mal abgesehen davon, Ja, wie stehst du zu den Zahlen und zu den Aktien?
Und du deine Küche und deine Bar mit Moët und Hennessy ausgestattet. Ja,
komm, ich bade mal drin.
Ob das gesund ist? Ja, im Ernst. Ja, also Luxus, man sieht eben, dass Luxus auf dem Level jetzt in den letzten Jahren, in den Vorjahren schon ziemlich weit und offenbar zu weit gelaufen ist. Wenn man sich LVMH anguckt, nach wie vor einer der größten europäischen Konzerne, noch der zweitgrößte, läuft aber Gefahr, dass ASML ihn in den Rang abläuft. Und ich denke, dass es insgesamt, ja, wenn man sich jetzt anguckt, also ein interessantes Investment ist und bleibt. Diese Branche verdient nach wie vor ein höheres KGV und kann höhere Margen erzielen als Modeanbieter im Massenmarkt. Aber es ist eben auch nicht das, jetzt das Segment von Hermès zum Beispiel, die nun noch exklusiver sind, noch weiter weg sind von der Masse. Also LVMH sieht man ja schon doch, ich denke mal, ein bisschen mehr in der Economy Class als in der First Class. Und die Ferrari-Fahrer, um den Bogen zu spannen, die wir bei Porsche eben hatten, das sind dann eben ja die Hermès-Träger. Und der Wettbewerber Kering, der ja bisher immer lange Zeit immer der große Wettbewerber von LVMH war, der ist ja selbst in der Phase, als LVMH noch gut lief in den letzten Jahren, schon relativ schlecht gelaufen. Wenn man jetzt die 5-Jahres-Performance von LVMH anguckt, trotz eines schwachen letzten Jahres, die liegt noch bei 76%, im letzten Jahr minus 22%, die Kering-Performance liegt im letzten Jahr bei minus 42% und über 5 Jahre bei minus 40%. Und gemessen da muss man eben doch sehen, dass es eben schwierig ist, wie du schon mal fast gesagt hast, der Konsument ist eben auch im Premium-Bereich nicht mehr so zahlungswillig und dass die Revenge-Consumption, die man nach Covid gesehen hat, ist eben dann nicht mehr so massiv da, wie sie eben in den Jahren 22, 23 da war. Und wenn, dann würde ich vielleicht eher auch, wenn die nur wirklich sehr teuer sind, mir eine Hermès angucken, die etwa das der Ferrari der Klamotten sind.
Und du ja auch einen Schal sozusagen oder ein Tuch.
Ja, natürlich. Und meine Ferrari ist in der Garage. Du
genau. Kennst mich. Ja, LVMH ist halt ein Konzern, also Brandportfolio, klar, ohne Gleichen, sehr gut positioniert, hat es eben irgendwie geschafft, dass jeder, selbst wenn er sich die nicht leisten kann, unbedingt so eine Louis Vuitton-Tasche haben will. Das sind natürlich alles Dinge, die eine unheimliche Gewinndynamik reingebracht haben. Ganz spannend aber auch zu sehen, wenn man sich die Zahlen insgesamt ansieht, dass LVMH halt so groß geworden ist und international so stark vertreten ist, dass sie tatsächlich auch mit Arbitrageproblemen zu tun haben. Also die Chinesen, die vorher halt auf dem Festland in China fleißig die LVMH-Marken gekauft haben, also besonders hier Louis Vuitton, die gehen halt jetzt nach Japan und nutzen den schwachen Yen und kaufen dort. Und das wiederum spiegelt sich halt insgesamt in dem Konzern wieder. Das war halt ganz spannend bei den Zahlen. Das wurde auch tatsächlich so ausgeführt, dass das ein Problem für LVMH darstellt, dass also viele kaufkräftige Chinesen halt anfangen zu sagen, hey, okay, ich verbinde das mit einer Reise nach Japan, kauft er mir da meine Klamotten und Sachen, die ich halt haben will, und damit sozusagen der wichtige Markt China, wo halt dann die Margen noch da sind, in dieser Form am Schrumpfen oder beziehungsweise nicht mehr so stark expandiert oder beziehungsweise prosperiert wie eben in den Vorjahren noch, und das Ganze sich verlagert, aber man eben durch die Yen-Schwäche, die sich ja dann im Verhältnis zum Euro ja für den Konzern negativ darstellt, halt entsprechend durch die Währungsumrechnungen beziehungsweise Währungseffekte negativ sind. Ich denke, LVMH wird es halt auch schaffen, in den kommenden Jahren sich wieder zu berappeln, aber hier ist auch ein schönes Beispiel, auch gerade wenn man jetzt sich das Ganze mal handelstechnisch ansieht. Never catch a falling knife ist vielleicht ein bisschen zu dramatisch formuliert, aber man sollte halt bei diesem Unternehmen oder generell...
Ja, der Chart sieht schon so aus.
Genau, ne, man sollte halt niemals ins, sag ich mal, im gegen des Trendes agieren. Da hast du ja vorhin auch nochmal ein nettes, netten Spruch auch von einer Veranstaltung, kannst du ja gleich nochmal sagen, gehört, der Markt kann länger irrational sein als... Ja. Die Anleger solvent, ne, oder beziehungsweise die Marktteilnehmer solvent. Und so ähnlich ist es hier halt auch. Man weiß halt nicht, wann der Trend, eben der Abwärtstrend im Endeffekt, wie lange der eben noch Gültigkeit hat. Und da jetzt gegen zu kaufen oder im Endeffekt in irgendeiner Form reinzukaufen, ist halt doch zu gefährlich. Also genau. Das sind immer so Dinge. Eine LVMH ist für mich momentan entweder auch wieder ein schönes Wertpapiersparplan-Ding, wo man sagen kann, okay, man macht ganz, wirklich ganz, ganz kleine Beträge über die Monate in den kommenden Jahren hinein als Investment. Oder wenn man eben sagt, man möchte hier eine Position aufbauen, würde ich wirklich warten, bis der Markt ein Ausgleichskursniveau gefunden hat. Das heißt, eine schöne Seitwärtskonsolidierung, da brennt jetzt erstmal nichts an. Das sage ich aber auch schon seit Monaten. LVMH bleibt interessant, bleibt cool, bleibt ein gutes geführtes Unternehmen, aber hat eben das Problem, dass der Markt momentan natürlich nicht abschätzen kann, wie lange die Konsumzurückhaltung bzw. die Konsumarbitrage in den einzelnen Ländern noch Bestand hat und wie lange das sozusagen negativ auf den Konzern rückschlägt.
Kurzfristig wäre ich schon aus charttechnischer Sicht vorsichtig.
Genau. Also da das, was ich in 3 Minuten sage, sagst du jetzt in einem Satz.
Ja, damit sind wir durch. Fun Fact noch, LVMH der Umsatz, Asien ex Japan -14% und in Japan +57%.
Wahnsinn, ne?
Vor Jahresquartal. Also ja. Kann man schon sehen, die Japaner holen beim Tourismus ordentlich auf. Also die wollen ja den Yen jetzt wahrscheinlich auch nutzen, unabhängig von LVMH, aber spielt da nur mit rein, um Japan als Tourismusland zu entdecken.
Ja, krass.
Können wir ja gucken, ob es für den nächsten Kirschblüt auch hinfliegen.
Genau, oder vielleicht der nächste Betriebsausflug von der Comdirect, Abteilungsbereichstreffen mal in Japan, wäre doch was.
Muss
mal
gucken, ob die ausreichend luxuriöse Hotels haben, die für uns
reichen. Ja, werden wir sehen. Wir haben ja Zeit, wir können jetzt bis zum Teil 3 mal überlegen. Und in Teil 3 gibt es dann eben wegen der Sommerpause, machen wir das ein bisschen anders. Wir werden nur auf die Zahlen in den kommenden 2 Wochen mal eingehen. Also beziehungsweise nicht komplett, sondern die Unternehmer hervorheben, die in den kommenden 2 Wochen auf jeden Fall auf der Agenda behalten werden sollten, die halt berichten und das sozusagen herausstellen. Aber ihr werdet es ja gleich hören, bleibt dran, Teil 3 wird auf jeden Fall spannend, weil da eben der, ja, wie soll man sagen, der Bulle die Eier zeigt? Nee, das wäre zu...
Rede weiter.
Naja, egal, auf jeden Fall die Zahlen, die blanken Zahlen vorgelegt werden. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Teil 3 von Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Und wir haben gerade überlegt, ja, wir konnten den Bereichsleiter dazu überreden. Nein, Quatsch. das werden wir dann irgendwann mal auflösen, ob das dann tatsächlich zu einer Japan-Reise gereicht hat. Aber ich glaube tendenziell mal eher nicht, weil so locker sitzt das Portemonnaie jetzt ja auch nicht. Gut.
Wir wollen ja nach wie vor so hervorragende Zahlen schreiben, wie wir das tun, um unseren Konzern zu retten.
So sieht's aus. Aber von daher, wir werden jetzt erstmal hervorragende Zahlen und zwar für die nächste Woche schreiben. Da wird Dirk nämlich jetzt mal kurz runterreferieren. Auf welches welche Unternehmen achtest du denn in der kommenden ersten Sommerpausenwoche?
In der ersten Sommerpausenwoche achte ich ganz besonders, wie vorhin schon angeteasert, auf die ganz großen Big-Tech-Werte mit der ganz großen Marktkapitalisierung, die traditionell auch den größten Einfluss haben. Also einmal zum Beispiel sind dann eine Microsoft mit über 3 Billionen Dollar Marktkapitalisierung am 30.07., also am Dienstag. Dann folgt in dieser Kategorie die Meta am 31., also am Mittwoch, und die Berkshire Hathaway folgt dann am Wochenende. Dann gibt es noch weitere sehr große und wichtige, um die 3 schon mal vorwegzunehmen, ganz sehr große und wichtige Werte. Am Montag die McDonald's, Marktkapitalisierung knapp 200 Milliarden Dollar. Dann ein ganz wichtiges europäisches Unternehmen, die Airbus. Eines der strategisch wichtigsten Unternehmen in Europa, kann man glaube ich sagen. Und hat auch eine hervorragende Marktstellung in dem Duopol, das teilweise manchmal aussieht wie ein Monopol im Moment bei den Problemen des Wettbewerbers Boeing. Dann kommt am 30. auch die AMD, der Top-Verfolger von Nvidia im Halbleiterbereich. Da kann man vielleicht einige sehen, die sind sehr hoch bewertet. Finde ich zum Einstieg im Moment nicht so spannend, aber es ist auf jeden Fall spannend, im Hinblick auch auf Nvidia und andere Halbleiterwerte und AI-Technologie zu sehen, was die so erzählen werden. Sehr großes europäisches Unternehmen auch am 30. L'Oreal. Dann die Merck, die amerikanische Merck, als einer der großen Pharma- und Healthcare-Anbieter im US-Markt. Und die Pfizer, auch am selben Tag. Dann kann man in der Finanzbranche nochmal S&P Global, die den berühmten S&P Index und viele andere Produkte, die auf laufend sponsoren, die es auch mit diesem Geschäftsmodell zu einer Marktkapitalisierung von 155 Milliarden Dollar bringen, werden also in Deutschland das zweitgrößte Unternehmen und eine Stryker auch im Gesundheitsbereich. Dann am Mittwoch wäre, finde ich, die Alibaba sehr wichtig, gerade weil die auch was über den sehr beliebten chinesischen Markt aussagen können und Alibaba da ein Unternehmen ist, das sicherlich auch etwas über das chinesische Geschäft aussagen kann. Arm Holdings im Technologiebereich, auch am Mittwoch. und eine Boeing, der große Wettbewerber aus den USA für Airbus. Das ist dann sicherlich eine Restrukturierungsstory oder die Hoffnung auf eine Restrukturierung. Das wird spannend sein, um das beliebte Adjektiv mal wieder zu verwenden, da zu sehen, wie die mit dem 737-Debakel-Thema umgehen. Ganz großer Wert auch die Mastercard, auch am Mittwoch. Und Lam Research auch im Semiconductor-Entwicklungsbereich und eine Qualcomm auch im Bereich Semiconductor. Dann aus den USA die T-Mobile. Da ist die Deutsche Telekom ja stark beteiligt. Mittlerweile haben sie die wertvoller als die Telekom selbst. Und ganz wichtig, das hatte ich eben vergessen, unter der Prio 1 am Donnerstag die Amazon. Die haben wir vorhin schon schön thematisiert. Da
Erster,
sehe
dann.
ich im Moment, also die finde ich so von den Big Tech-Werken, würde ich da am ehesten den Begriff Nachholbedarf verwenden oder Nachholmöglichkeit, denn die sind wirklich wahnsinnig smart und da ist man, muss man immer auf alles Mögliche gefasst sein. Eine Booking kommt noch, die in den letzten Jahren wo die Tourismusbranche revolutioniert hat, wenn man die mal eine Booking mal einer deutschen TUI gegenüberstellt. Da kann man schon in dem Chart der letzten Jahre schon einen gewissen Klassenunterschied sehen. Und dementsprechend sind die auch bewertet mit über 100 Milliarden Dollar. Dann die großen Energie, es kommt sehr viel dann also Mittwoch und Donnerstag ist wirklich proppevoll mit Quartalzahlen, riesengroßer Konzerne, eine VW aus Europa, eine Société Générale, der Shell in den USA, ein Regeneron, eine moderner viele aus dem Healthcare-Bereich in Deutschland auch eine Merck, bei einer Kellogg und vorher schon einer Mondelez kann man vielleicht sehen, wie da die Abnehmspritzen von Eli Lilly oder Novo Nordisk schon Resultate zeigen, dass diese Süßigkeitenhersteller und Snackhersteller vielleicht da eventuell negative Konsequenzen sehen. Dann die eben zitierte Ferrari auch am Donnerstag. Ebenfalls am Donnerstag aus Deutschland Heidelberger Druck, eine Boss, eine Evonik, eine DHL, Daimler Truck und dann wie gesagt auch am Donnerstag VW und ein Vonovia. Am Freitag dann aus Europa Exxon, dann die großen Ölgiganten aus den USA, Chevron und Exxon, beide am Freitag, eine Linde, das de facto größte deutsche Unternehmen nach Marktkapitalisierung, das nur im DAX nicht mehr gelistet ist, weil sie dort gekappt worden wären wegen der Kappungsgrenze von 15%, die großen Unternehmen im DAX haben dürfen. Und dann kommen wir schon in die nächste Woche und da habe ich hier erstmal eine Berkshire Hathaway. Und da übergebe ich mal vertrauensvoll an dich, um die zweite Sommerpausenwoche
Nur mal vielleicht auch mal
zu
zum,
avisieren.
um eine Relation zu finden. Also es sind jetzt gute, ich hatte glaube ich hier 17 Seiten oder sowas sind das tatsächlich an Unternehmenszahlen. Ich glaube allein das, was die Woche, die du jetzt abgearbeitet hast, waren irgendwie 9 Seiten, die hier tatsächlich stehen. Also es sind wirklich extremst viele Unternehmen, die da kommen. Und vor allen Dingen, vielleicht kann man sagen, in der zweiten Woche jetzt, also in der nächsten Woche, sind tatsächlich fokussiert eher amerikanisch und europäische Werte, die ganz spannend sind. Zum Ende der Woche kommen dann so auch japanische Unternehmen rein, die ich gesehen hatte. Und das geht dann tatsächlich auch ganz stark weiter in die zweite Ferienwoche. Da sehr, sehr viele japanische Unternehmen, also Softbank, Sony und so weiter, melden, also Itochu und weiß ich nicht, wie die alle heißen. Berkshire Hathaway hast du gerade nochmal genannt, am 5.8. Auch in Deutschland, Infineon wird entsprechend vorlegen. Wir kriegen eine Airbnb, eine Amgen, Bayer, Caterpillar, die dann jeweils am 6. Ihre Zahlen vorlegen. Natürlich noch andere wichtige Konzerne wie eine Baxter International. Also man könnte das jetzt wirklich ganz, ganz feingliedrig noch machen. Eine Fraport, eine Fortinet kommt am 6. 6.8. vielleicht dann nochmal ganz spannend für viele Zuhörer, Zuhörerinnen. Super Microcomputer ist ja auch ein Unternehmen, was gerade durch die KI-Manie nach oben getrieben ist. Was ich auch nochmal spannend.
Retail-Investoren und Retail-Trader sind
genau,
sehr
auch,
beliebt.
Ich glaube auch teilweise einer mit der meistgehandelten Werte bei uns hier, also zumindest wochen- oder phasenweise. 6.8. bestimmt auch ganz spannend. Uniper ist jetzt kein Investment-Grade, aber zumindest mal, um zu sehen, wie da halt die Geschäftsentwicklung nach diesem desaströsen Jahr eben war. Also, wie gesagt, ich würde nicht investieren, aber es ist halt spannend, sich solche Zahlen mal anzusehen, um mal so ein Gefühl zu bekommen, wie die Gesamtsituation halt gerade natürlich auch auf dem Strom- und Gasmarkt bezogen ist. Jump Brands kommt am 6.8., Zalando kommt am 7.8., kommt eine ABN AMRO Beiersdorf, Commerzbank und Continental. Also, da kommen richtig Drive auch nochmal in den DAX-Bereich rein. Natürlich ganz, ganz viele andere Unternehmen aus der zweiten Reihe, wie eine Freenet noch, eine Glencore, finde ich immer wieder spannend, eben als großer Rohstoffkonzern, Handelskonzern, sowohl als auch wirklich Konzern, der selber eben auch fördert, hat man immer auch so einen guten Eindruck, wie sozusagen da die Branche läuft. Wir bekommen eine Honda, Isuzu, Cobus, die hat ja schon gesagt, Mazda, Novo Nordisk, auch eines der Papiere, was bei uns sehr, sehr massiv gehandelt wird und glaube ich auch mit einem der meisten Sparplanpapiere ist, oder?
Und das größte europäische Unternehmen nach
Nach
Marktkapitalisierung, also
LVMH, genau, oder
auch
vor LVMH, genau.
kann man auch als Sparplan anlegen. Also das ist
Genau.
natürlich immer eine gewisse Wette darauf, dass sie ihre Marktstellung da behalten, neben Eli Lilly, neben
Genau.
de facto Duopol, aber
Ne,
ganz spannend.
also, so ist es spannend, obwohl jetzt kommen ja auch neue. Ich hatte jetzt gerade, welcher Pharmakonzern war das? Aus den USA gibt
Ich
es, glaube ich,
weiß, ja,
jetzt
ich weiß nicht. Also früher
zwei.
war es mal Amgen und
Genau,
dann.
Amgen hatte, glaube ich, eine Zulassung bekommen.
Ich weiß,
Und
ich habe es jetzt im Kopf.
Roche oder sowas, die sind, glaube ich, jetzt auch dabei, in diesen Bereich mit reinzugehen. Also, das ist auch nochmal ganz spannend. Da, also, selbst da wird sozusagen jetzt das Oligopol angeknabbert und es kommen immer mehr Unternehmen. Eine Puma am 6., 7.8., wir bekommen eine Siemens Energy, eine Sixt am 7.8. mit Zahlen. Softbank Sony hatte ich bereits schon gesagt, auch am 7.8. Walt Disney, auch ein Unternehmen, da gucke ich auch mal gerne drauf auf die Zahlen, weil das für mich eine interessante Story ist, wann da so die Ressort- und Hotelleriegeschäfte wieder an Fahrt gewinnen,
Auch ein
weil das
bisschen
so.
Turnaround.
Wie bitte?
Ist auch ein bisschen Turnaround.
Genau, und dadurch dann dieser zusätzliche Kicker kommt, weil momentan wird natürlich das ganze Lizenzportfolio und halt das Streaming-Geschäft im Vordergrund gestellt und alles andere, was sozusagen eigentlich ja Oldschool-Geschäft von Walt Disney ist, ist eigentlich so gar nicht so auf dem Fokus vieler Investoren, zu Unrecht. Warner Brothers Discovery am 7.8. ebenfalls, Allianz am 8.8. Ich lasse ein paar Unternehmen aus, sonst würde ich jetzt auch noch 10 Minuten vorlesen. Münchner Rück am 8.8. Petrobras finde ich auch spannend am 8.8. Immer wieder die Frage nach der Sonderdividende. Scout 24 am 8.8. SGL Carbon Siemens und Take Two. Und das war's dann auch schon. Reicht ja auch. Die makroökonomischen Daten, die schenken wir uns mal einfach. Ich würde sagen, da werden wir einfach mal kurz darauf hinweisen, dass man die Preis Daten, also Inflationsdaten im Auge behalten sollte, also alles, was mit Verbraucherpreise, Produzentenpreise zu tun hat, die kommen, sollte man beobachten, weil das Thema Inflation aus meiner Sicht heraus noch nicht vorbei ist, sondern das einfach ein Thema ist, was jederzeit immer wieder zurückkommen kann und wo die Märkte ganz, ganz sensibel darauf reagieren. Deswegen vielleicht das nur mal an der Stelle. Oder hast du noch einen Datensatz, der wichtig wäre?
Sehe ich genauso. Also ich denke, nächste Woche Mittwoch kommen sehr wichtige Daten aus der Eurozone zum Bereich Verbraucherpreise, wie du
Ja.
richtig sagst. Dann Zinsentscheidung wird,
Bank of
also
Japan noch, ne?
alles andere wird, alles andere als ein Nichtbewegen bei der Zinsentscheidung der Fed wird die Märkte wahrscheinlich überraschen. Kaiching aus China am Donnerstag und
Ja.
dann Freitag noch aus den USA Stundenlöhne
Genau.
und Arbeitsmarktdaten. Das wird ein bisschen Indizien geben für die weitere Notenzinsentwicklung. Also ich glaube, dieser Vierklang, aktuelle Wahlpolitik im Zusammenhang mit dem US-Wahlkampf, Notenbankpolitik, Quartalzahlen, wir haben eben gesehen, wie viele das sind. Und viertens, Thema Saisonalität wird, vermute ich mal, wäre jetzt meine Wette, weiterhin eine gewisse Bedeutung
Ja,
behalten.
sehe ich auch so. Na gut, in diesem Sinne, Dirk, vielen, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und wir jetzt hier 1 Stunde 12 die Zuhörer, Zuhörerinnen mit unseren
Sehr gerne.
Salben zu den Finanzmärkten unterhalten haben, hoffe ich zumindest. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, die nächsten beiden Wochen habt ihr Ruhe von uns. Ihr habt also jetzt Zeit, hier diesen Podcast einfach 2, 3 Mal zu hören. Dann habt ihr sozusagen jede Woche.
Großer Gott.
Na gut, lange, man kann sich das ja einteilen. Erster Teil, Part 1, jetzt hören, Teil 2 dann in der ersten Ferienwoche und der letzte Teil dann in der
Da
dritten. Ne,
spricht
wir
der
haben
Podcast-Coach.
ja, so sieht es aus. Also von daher hier jetzt nochmal dieser Hinweis an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr jetzt uns so lange zugehört habt und wir hören uns dann in der Woche ab dem 12. wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dann.